Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des dreieinigen Gottes feiern. Ich möchte Sie alle ganz herzlich grüßen mit dem Wort, das dem Sonntag Jubilate seinen Namen gegeben hat. Jauchzet aus Psalm 66, jauchzet Gott alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens. Rühmt ihn herzlich, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Es könnte auch das Thema dieses Gottesdienstes sein. Wir wollen beginnen mit dem Lied 162 im Gesangbuch, die Strophen 1 bis 4. Gottlob, der Sonntag kommt herbei, es wird aber auch angezeigt. Wir wollen uns erheben und mit Worten des 8. Psalms im Wechsel beten unter der Nummer 705 oder wie angezeigt. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge. Wenn ich sehe die Himmel deiner Fingerwerk, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Schafe und Rinder allzumal. Die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer.
Und alles, was
die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher. Zu Anfang miteinander beten. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, in diesen Maitagen staunen wir wieder besonders über die Wunder deiner Schöpfung. Du erneuerst das Angesicht dieser Erde jedes Frühjahr neu. Wir danken dir für alles, was jetzt grünt und blüht. Du weißt aber auch, wie dunkel es in unserem Herzen oft aussieht, trotzdem, trotz allem Glanz, der auf deiner Schöpfung liegt. Lass uns auch da dein Licht leuchten und erneuere unser Leben durch alles, was du für uns getan hast, auch jetzt durch diesen Gottesdienst. Amen. Bitte Platz zu nehmen. In der Stille wollen wir vor Gott bringen, was jeden von uns besonders bewegt. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Amen. Als Predigttext sind heute Ausschnitte aus der Schöpfungsgeschichte dran, drei Abschnitte, und die ersten beiden möchte ich uns jetzt als Schriftlesung lesen, von 1. Mose 1, 1 an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gottes Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. So, jetzt kommt ein großer Sprung im Text. Jetzt werden die ganzen anderen Schöpfungswerke vollbracht. Und dann kommt der Schluss dieses Kapitels. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, sehe da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen zu eurer Speise. Amen. Nachher hören wir die Fortsetzung. Wir wollen wieder miteinander singen von der Leinwand das Lied Mein Jesus, mein Retter. Thank you. Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder in Heiterbach bin und ja, mit Ihnen den Gottesdienst feiern darf. Nun also die Fortsetzung noch, denn das Ende der Schöpfungsgeschichte in Kapitel 2, Vers 1, ab Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte, und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Liebe Heiterbacher Gemeinde, man spricht heute viel von der DNA, dieser gedrehten Doppelspirale, die bei allen Lebewesen der Träger der Erbinformation ist. In jeder unserer Zellen steckt so eine DNA. Auch im übertragenen Sinne hat das Wort DNA Konjunktur. Politische Parteien oder globale Konzerne bis hin zu den großen Fußballclubs, alle haben ihre eigene DNA, wie man heute sagt, womit sie ihren Markenkern, ihren unverwechselbaren Charakter meinen. Genauso kann man fragen, was gehört eigentlich zur DNA der Schöpfungsgeschichte? Was wird uns da gleich auf den ersten Seiten der Bibel als Orientierung mitgegeben? Ich möchte einige markante Punkte herausstellen, unter anderem solche, die zum Staunen und Jubilieren anregen. Wie es zum Sonntag Jubilate jauchzt alle Lande Gott. Gott alle Lande passt. Ein erstes gehört zum Markenkern, zur DNA der Schöpfungsgeschichte. Ich stelle den ersten Punkt unter die Überschrift geschaffen und nicht bloß geworden. Geschaffen und nicht bloß geworden. Das wird schon an der Wortwahl unmittelbar deutlich. Das hebräische Wort, das für Schaffen in der Schöpfungsgeschichte steht, wird ausschließlich für Gottes Schaffen verwendet. Nie kommt dieses Wort vor, wenn ein Mensch irgendetwas tut oder macht oder schafft. Nur bei Gott. Immer ist Gott das Subjekt der Schöpfung. Und je detaillierter unsere Kenntnisse werden, wie viele Arten von Mitgeschöpfen wir haben, und wie ausgeklügelt sie funktionieren, umso mehr sind wir zum Staunen eingeladen über das Woher dieses wunderbaren Kosmos. Wo kommt das alles her? Und tatsächlich sind wir mit unseren Beschreibungen zum Wie der Schöpfung noch ganz am Anfang. Naturwissenschaftler sagen, dass wir bisher nur etwas mehr als 10% aller Lebewesen überhaupt kennen, die auf unserem Globus vorhanden sind. Knapp 90% aller unserer Mitgeschöpfe, vor allem die Mikroorganismen, kennen wir noch gar nicht. Eine Handvoll Gartenerde wimmelt geradezu voll Leben. Was meinen Sie, wie viele Lebewesen stecken da drin? In einer Handvoll Gartenerde. 100.000. Viel zu wenig. Ich verrate es. So viel, wie es Menschen auf dem Globus hier gibt. 7-8 Milliarden in einer Handvoll Erde. Aber nicht nur die Menge der Schöpfungswerke ist eine Einladung zum Staunen über den, der sich das ausgedacht hat. Auch die Tatsache des Lebens überhaupt. Auch dazu bekennt die Bibel, wie gesagt, schon mit ihrer Ausdrucksweise, das Wunder des Lebens kommt von Gott. In einer der Sendungen von Professor Harald Lesch, für den es auch persönlich einen Schöpfer gibt wurde einmal die Frage nach der Entstehung des Lebens aufgeworfen. Und ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragt, von denen jede und jeder am liebsten selbst diese Ursuppe angerührt hätte, in der quasi von allein aus toter Materie lebendige Zellen entstehen. Doch alle sind sie eifrig bemüht, die Suppe ja richtig zu machen, aber noch kein einziger hat es seither je geschafft. Und das in einer hochtechnisierten Welt, die sonst alles hinkriegt. Leben hat sie noch nicht hingekriegt. Ja, wenn die Wissenschaft es eines Tages nach Jahrzehnten der Forschung vielleicht doch noch hinkriegen würde, dann hätte sie ja nur dem Schöpfer ausreichend lang über die Schulter geschaut. Trotzdem, obwohl es zur DNA der Schöpfungsgeschichte gehört, geschaffen und nicht nur geworden, hat sich bei uns eine Stimmung, eine Meinung durchgesetzt, die sehr an die Mäuse erinnert, die seit Generationen ein Musikinstrument, einen Flügel bewohnten. Ich habe diese Geschichte zum Schmunzeln schon mal erzählt. Immer wieder wurde die Mäusefamilie ganz andächtig, wenn wunderbare Klaviermusik in ihr Versteck eindrang, in den Flügel, so wie er hier steht. Bei solchen Gelegenheiten erzählte man sich dann unter den Mäusen, dass diese Musik von Menschen gemacht würde, die aber noch niemand gesehen hatte. Doch eines Tages drangen einige besonders mutige Mäuse einen Raum weiter in dem Flügel vor. Und als sie zurückkamen, teilten sie voll Stolz ihr neues Wissen der ganzen versammelten Mäusefamilie mit. Im nächsten Raum des Flügels gäbe es eine Vielzahl von Hämmerchen, die auf Stahlsaiten schlügen. Von Menschen hätten sie nirgendwo etwas gesehen. Von nun an war die ganze Mäusefamilie riesig stolz über ihr Wissen, woher die Musik kam. Von den Hämmerchen natürlich, die auf Stahlsaiten klopfen. Die eigentlichen Urheber der wunderbaren Musik, weder der begnadete Pianist und schon gar nicht der geniale Komponist, spielten fortan in ihren Überlegungen noch eine Rolle. Sie hatten ja die Hämmerchen entdeckt. Verstehen wir, so wenig wie die Hämmerchen im Flügel den Menschen als Schöpfer der wunderbaren Musik ausschließen, so wenig schließen naturwissenschaftliche Entdeckungen den genialen Schöpfer dahinter aus. Im Gegenteil, das Staunen wird immer nur größer mit jeder neuen Entdeckung. Ein zweites gehört zur DNA der Schöpfungsgeschichte. Sie ist wunderbar geordnet und alles andere als chaotisch. Genau das bringt man schon zum Ausdruck, wenn man das griechische Wort Kosmos benutzt. Denn das Wort Kosmos heißt das Geordnete, das wunderbar Geordnete. Die Beispiele dafür sind unzählbar viele. Denken wir nur an unsere Ozeane. Sie bedecken den größeren Teil der ganzen Erdoberfläche, 2/3 etwa. Aber gemessen am Erddurchmesser bilden sie nur einen dünnen Wasserfilm auf der Erdoberfläche. Die größte Meerestiefe, 11 Kilometer tiefe, der 11 Kilometer tiefe Marianengraben, macht auf einem 30 Zentimeter Globus nur 0,25 Millimeter aus. Aber die Verdunstungsfläche der ganzen Meere ist exakt so groß, dass sie genügt, um die Landflächen der Erde zu bewässern, um uns den kostbaren Regen zu schicken. Auch sorgen die Anordnung der Ozeanbecken in Nord-Süd-Richtung, die Erdrotation und die Gezeitenkräfte für einen wunderbaren Temperaturausgleich zwischen den warmen und den kalten Regionen auf dieser Erde. Und. Wunderbar geordnet. Dass die Schöpfung, der Kosmos auf einer wunderbaren Ordnung beruht, weiß die Bibel schon seit ihrer Entstehung. Gleich am Anfang des Johannesevangeliums heißt es, ohne das Wort, griechisch Logos, da steckt unser Wort logisch drin, mit Vernunft, mit Verstand. Ohne das Wort ist nichts gemacht. Das Wort Logos hat deshalb auch vielen Wissenschaften ihren Namen gegeben, wo es um die Logik geht, Biologie, Geologie, Physiologie. Überall steckt das Wort Logos, Verstand, Vernunft, geordnetes, ein geordnetes System drin. Kein Wunder, dass diese Wissenschaften zumeist auf dem Boden der jüdisch-christlichen Tradition, der Tradition unserer Schöpfungsgeschichte, überall dort, wo man diese Schöpfungsgeschichte gelesen hat, groß geworden sind. Da sind diese Wissenschaften entstanden. Im weltanschaulichen Raum einer von Gott wohlgeordneten Schöpfung. Die Schöpfung ist geordnet, deshalb kann ich sie erforschen. So konnte zum Beispiel schon Johannes Kepler aus Weilerstadt aus den Planetenbahnen, und die sind ja nicht die einfachsten, die machen Ellipsen, das Erscheinen des Sterns von Bethlehem berechnen, mehr oder weniger aufs Jahr genau. Wissenschaft, Ordnung in der Schöpfung. Und dieser Johannes Kepler wusste dabei noch, dass er damit nur die Gedanken und Ordnungen des Schöpfers nachbuchstabiert. Er war keiner von der Mäusefamilie. Wir denken dem Schöpfer nach, so hat er das gedacht. Im evangelischen Gesangbuch steht sein toller Vers: Dank sei dir, Schöpfer und Herr, dass du Freude gewährtest an deinen Werken. Ich habe der Menschheit die Herrlichkeit deiner Werke verkündigt, soweit mein Verstand, deren Majestät zu begreifen fähig war. Lobe Gott meine Seele, solange ich lebe, hat dieser geniale Wissenschaftler gesagt. Allerdings bedeutet geordnet und messbar auch, dass die Schöpfung begrenzt und nicht unendlich ist. Da haben wir Menschen uns lange was in die Tasche gelogen, mein ich. Begrenzt, endlich. Neulich hat meine Frau einfach mal so neben dem Mittagessen her mit dem Handy unser beider ökologischen Fußabdruck ausgerechnet. Was am Schluss herauskam, hat mir dann doch zu denken gegeben. Unter anderem, weil uns beiden gutes Essen immer schmeckt und wir auch mal gern verreisen, bräuchte die derzeitige Weltbevölkerung, wenn sie so drauf wäre wie wir, 2 bis 3 Planeten. Wenn alle so leben würden wie wir zwei, meine Frau und ich, müssten wir 2 bis 3 von dieser Sorte Planeten haben. Wir leben über unsere Verhältnisse. Und deshalb ist es wichtig, dass wir darauf achten, dass unsere Schöpfung messbar, aber auch begrenzt und endlich ist. Noch etwas gehört zu den Ordnungen und Festlegungen auf den ersten Seiten der Bibel. Eine Reihenfolge, eine Priorisierung ist vorgegeben, von der sich die Menschen zu ihrem Besten leiten lassen sollen. Zuerst kommt Gott vor, dann als zweites Ehe und Familie, dann alles, was mit Arbeit, mit Staat und Gesellschaft zusammenhängt. So ist die Reihenfolge in der Bibel. Und das ist auch eine Priorität. Dabei könnte man Gott ja unterstellen, dass er sich mit Absicht an die erste Stelle setzt, aber es geht ihm um uns, damit unser Lebenshaus nicht schief wird oder gar irgendwann einfällt, wenn wir auf Materielles, auf Zerbrechliches, auf Ehre und Erfolg lauter vergängliche Dinge bauen, statt dem Wichtigsten, nämlich Gott
und dem Zweitwichtigsten den Vorrang geben, nämlich Ehe und Familie. Zuerst die Beziehung zu Gott und dann die Beziehungen in Ehe und Familie und dann alles andere auch Wichtige. Aber das Wichtigste in unserem Leben zuerst, damit unser Lebenshaus stabil ist, bis in Ewigkeit. Auch das gehört zur Ordnung der Schöpfungsgeschichte. Ein weiteres gehört zur DNA. Kosmos heißt nicht nur das Geordnete, sondern Kosmos heißt genauso das wunderbar Geschmückte. Seltsam. Das wunderbar Geschmückte. Daher unser Wort Kosmetik von Kosmos. Der wunderbare Schmuck. Die Schöpfung ist also nicht nur ordentlich, sondern sie ist herrlich. Sie löst Freude aus. Wir haben eingangs gebetet, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Nach der Bibel freut sich der Schöpfer selbst an seiner Schöpfung. So der Wunsch in Psalm 104, der Herr freue sich seiner Werke. Und fast sieht es so aus, als hätte Gott uns Menschen deshalb gemacht, damit er noch jemand hat, die sich mit ihm freuen. Dazu sind wir gemacht. Dieser Gedanke zieht sich durch die Bibel bis ins Neue Testament. In Apostelgeschichte 14, Vers 17 noch sagt Paulus, Gott hat viel Gutes getan. Euch ernährt, sagt er, und eure Herzen mit Freude erfüllt. Als der Schöpfer ist das sein Ziel. Wissen Sie, warum Schmetterlinge mit so herrlichen Mustern und so wunderbar bunt daherkommen? Wissen Sie, warum das überhaupt so ist? Die Schmetterlinge, die flattern da rum und haben ein wunderbares Aussehen. Die Biologen sagen, sie verwirren und verschrecken damit die Vögel, damit die keine Lust haben, die Schmetterlinge aufzufressen. Aber das ist ja nur die eine Seite der Medaille. So ein Tagpfauenauge ist vielleicht für die Vögel ein Schrecken, wenn da plötzlich Augen die Vögel angucken. Für uns aber ist es ein kleines Wunder der Muster und Farben, einfach eine Freude. Und dabei weiß die Wissenschaft noch nicht einmal, warum sich der Mensch überhaupt an solchen schönen Dingen freuen kann. Warum das Freude auslöst, ist die Wissenschaft noch ganz am Anfang. Warum sind in unserer Schöpfungsgeschichte all die Lebewesen in den verschiedensten Lebensräumen aufgezählt? Doch in der unverkennbaren Freude, dass es dieses ganze wunderbare Gewimmel gibt. Aber das Ganze gipfelt in der sichtlichen Freude des Menschen an der Partnerin, am Partner, auch samt dem Geschenk der Geschlechtlichkeit und der Fortpflanzung. Auch darin, in der Partnerin, im Partner, einen Wegbegleiter, ein wirkliches Gegenüber, mitten im Gewimmel der Schöpfung zu haben, was für ein Geschenk. Die Freude gehört zur DNA der Schöpfungsgeschichte. Die Freude am wunderbaren Schmuck der Erde gerade jetzt im Frühjahr, womit wir wieder beim Sonntag Jubilate und auch beim Muttertag bei der Familie wären. Noch etwas gehört zur DNA der Schöpfungsgeschichte. Gottes Geschöpfe sind gesegnet, von Gott gesegnet und nicht autonom, nicht selbstbestimmt. Schon im alttestamentlichen Sprachgebrauch ist der Segen, den jemand bekommt, ob Mensch, ob Tier, nie ein Selbstzweck, sondern immer etwas zum Weitergeben. Abraham wird von Gott gesegnet, er soll aber auch ein Segen für andere sein. Der biblische Segen ist immer in Bewegung. Der Segen, der durch mich hindurchfließt, hat in der ganzen Bibel zwei Wege, die sich nicht ausschließen, sondern ergänzen. Er kehrt zu Gott zurück. Dasselbe Wort für segnen heißt auch Gott loben und ihm danken. Also wenn mich Gott segnet, Wenn ich ihn lobe und ihm danke, dann gebe ich ihm den Segen wieder zurück. Der Segen ist in Bewegung. Der andere Weg ist der zum Nächsten, dem ein Segen dient. Auch unsere Mitgeschöpfe haben diesen Schöpfungssegen mitbekommen. Können Sie nachlesen? Die Biene etwa. Sie fliegt. Ich habe gedacht, ich muss extra nochmal nachschauen, ob das stimmen kann. Sie fliegt, um ihr Volk und uns zugleich mit Honig zu versorgen, je nachdem, wie weit die Blüten weg sind. Eine Entfernung, die 1 bis 7 Erdumrundungen. So viel habe ich mit meinem Auto noch nicht geschafft. 1 bis 7 Erdumrundungen entsprechen. So interpretiert so ein kleines Tierchen mit seinem Fleiß den Schöpfungssegen, den sie als ihren Lebensauftrag weitergibt. Eine Einladung, dass auch unser Leben nicht als autonomer Selbstzweck gedacht ist, sondern als eine Gelegenheit, ein Segen zu sein, eben ein Leben mit Sinn, ein erfülltes Leben zu haben. Zum Schluss, dass die Biene das nicht aus dem Blick verliert. Holt sie sich die Orientierung von ganz oben. Mit Hilfe des Sonnenstandes und dem Flugwinkel dazu merkt sie sich, wo es reichlich Blüten gibt. Und dann macht sie auch ihren Artgenossen mit einem Tänzchen deutlich, wo der Nektarsegen ist. Gott hat uns gleichermaßen Orientierung gegeben, wie wir Segen empfangen und Segen weitergeben können. Deshalb kommt die Schöpfungsgeschichte am Schluss noch auf den besonderen, den 7. Tag, den Orientierungs- und Besinnungstag zu sprechen. Nicht nur zum Ausruhen oder als Familientag ist der 7. Tag da, was die Leute halt so denken. Nein, Gott hat den 7. Tag geheiligt. Das heißt, zu einem Tag erklärt, der ihm gehören soll. Wo wir uns Orientierung holen sollen aus seinem Wort, angefangen bei der DNA der Schöpfungsgeschichte. So wie die Biene sich ihre Orientierung auch ganz oben holt an der Sonne. Dann können wir ein Segen sein, ihm weitergeben an andere wie die Biene. Amen. Wir wollen ein Lied, das dazu passt, miteinander singen. Es geht nach der Melodie ins Wasser fällt ein Stein. Wir sehen den Text an der Leinwand.
wollen uns erheben und beten. Lieber Herr, wir danken dir für alle Orientierung, die wir deinem Wort entnehmen dürfen. Du hast in deiner Schöpfung alles weise geordnet und du freust dich, wenn wir uns an deinen Schöpfungsgaben mitfreuen. Du hast uns aber auch als deine Stellvertreter gesegnet. Lass uns unsere Verantwortung wahrnehmen, in Ehe und Familie, aber auch allen unseren Mitgeschöpfen gegenüber, in einer endlichen Welt. Lass uns dir den ersten Platz in unserem Leben geben und in unserem Alltag unser Leben an dir ausrichten. Herr, du weißt aber auch, wo unsere Kraft zu klein ist und wo unser Arm nicht hinreicht. Da wirke du selbst als der, der alle Macht in Händen hat, an den ein Leib oder Seele kranken, an den Menschen, die dich aus den Augen verloren haben, an allen, die unter Krieg und Terror leiden, in der Ukraine und überall, auch auf der Welt. Wir bringen dir auch deine verfolgte Gemeinde, auch da, gib Kraft und Energie und Durchhaltevermögen. Wehre den Tyrannen und segne die, die dem Guten und dem Frieden nachjagen in der Verantwortung. Und lass bald den Tag kommen, an dem du deine Schöpfung wunderbar vollendest. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte wieder Platz zu nehmen. Wir haben jetzt viel über die Schönheit und die Wunder der Schöpfung nachgedacht. Wir wollen jetzt aber auch ein Lied, Verse aus einem Lied singen, die um die Probleme, die zu den Problemen dieser Welt, wie sie heute sind, auch passen. Aus dem Pfingstlied 133, die Strophen 7 bis 9 und 13. Thank you. Ein ganz herzliches Dankeschön, vor allem auch an den Posaunenchor für die musikalische Begleitung dieses Gottesdienstes und für alle, die mit etwas vorbereitet und mitgestaltet haben. Das Opfer heute wird für gesamtkirchliche Aufgaben in der evangelischen Kirche in Deutschland erbeten. Vielen Dank für Ihre Gabe. Sehr herzliche Einladung heute Mittag um 14 Uhr nach Thalheim zum Gottesdienst anlässlich des 20- und 1-jährigen Jubiläums unserer Gemeinderäume. Wenn Sie allerdings zum Gottesdienst kommen, kriegen Sie den gleichen nochmal wie jetzt hier. Also auch herzliche Einladung um 15 Uhr dann zu Kaffee und Kuchen nach Thalheim und auch zu einem kleinen Rückblick auf das Jubiläum. Herzliche Einladung dann ab 15 Uhr. Sehr herzlich laden wir auch zum Gottesdienst am 15. Mai um 9.45 Uhr hier in der Laurentiuskirche ein. Im Gottesdienst werden die Namen der Konfirmanden verlesen, die am 22. Mai konfirmiert werden. Um 9.45 Uhr ist Kinderkirche im Prägitzer Haus. Herzliche Einladung. Im evangelischen Gemeinderaum in Thalheim ist nächste Woche kein Gottesdienst. Herzliche Einladung nach Heiderbach. Die weiteren Termine entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder der Homepage. Ab nächsten Sonntag kommen die Gesangbücher der Kirchengemeinde wieder zum Einsatz. Gerne können Sie auch Ihre eigenen Gesangbücher mitbringen. In diesem Jahr werden die Konfirmanden wieder nicht für das Müttergenesungswerk sammeln. Der Bedarf an Kuren ist durch Corona jedoch gestiegen, da viele Mütter an ihre Grenzen gekommen sind. Am Ausgang stehen rund rote Spendenboxen für ihre Spenden an das Müttergenesungswerk bereit. Vielen herzlichen Dank für alles, was Sie geben. Für Schnellentschlossene haben wir noch 2 Plätze bei unserer Israelreise. Also wenn Sie schnell sich anmelden, können Sie noch mit. Ich bitte Sie, sich zur Fürbitte zu erheben. Aus unserer Gemeinde ist am 3. Mai Friedemann Kaub im Alter von 64 Jahren verstorben. Die Trauerfeier ist am 18.05. hier in Heiderbach. Wir nehmen teil an der Trauer der Angehörigen und befehlen den Verstorbenen und uns alle Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Jesus Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Amen. Wir singen stehend vom Lied 488, die 4. Strophe. Ihnen allen einen schönen Sonntag. Wir dürfen uns unter Gottes Segen und sein Geleit stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.